Also, das ist schon richtig krass. Also, ich würde zwar nicht sagen, dass wir hier einen Kahlschlag machen, aber die Hecke sieht anders aus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Hallo Simon.
Hallo Lukas. Erdogan
Und
ist
im Hin
Weltmeister.
Was?
Ach nee,
Die
sag ich doch,
Türkei
das
spielt doch gar nicht mehr
verwechselt.
mit.
Stimmt. Ich habe da was verwechselt. Ja, die Wahlen in der Türkei sind ja durch. Keine Ahnung. Wir sind ja unpolitisch hier, aber was viel Wichtigeres in der Türkei
Total.
habe ich entdeckt, außer Erdogan, ja, also überhaupt was Wichtiges, ja. In Istanbul, ja, da ist jetzt der neue Scheiß, ja, nasse Hamburger zu essen.
Nasse
Nasse,
Hamburger.
nasse Hamburger. Und zwar, ja, du machst also diesen Hamburger, ja, und dann bestreichst du den obendrauf im Wesentlichen mit der Soße, den du auch innen drin bestreichst, und dann dampfst du den ein. Ja, und dann weicht er so richtig durch. Da stehen die Istanbulianer drauf. Ja. Wollte ich nur mal erzählen. Geiler
Das,
Scheiß.
Woher weißt du das?
Warum weiß ich das? Ich habe das gelesen, ich weiß auch gar nicht mehr wo.
Dann ist es wahr.
Dann ist es wahr. Nee, es war tatsächlich, also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich mich politisch irgendwie motivieren lasse, weil ich weiß, dass die jetzt nasse Burger essen. Ich sehe da jetzt nicht so den Grund, ja, für die Kriegserklärung. Deswegen
Ach,
denke ich,
denk doch
nasse
mal
Burger
nach.
kann
Das
ich
ist
glauben.
ein Versuch, die USA zu destabilisieren, ja? Den normalen Bürger zu destabilisieren durch ein Alternativprodukt.
Ja, stimmt.
Oder eigentlich ist es ein Versuch der USA, die türkische Politik zu diskreditieren, weil sie jetzt nasse Burger machen, um die USA zu schwächen. Das ist dann die Behauptung.
Ah, jetzt wo
Ja,
du
denk mal
sagst,
drüber nach.
das macht
Genau,
alles
und
total Sinn.
alle Barträgerinnen und Barträger, die uns gerade zuhören, wissen ja ganz genau, dass wir als Theologen alles Mögliche über die Welt labern können, aber uns eigentlich nur mit unserem Fachgebiet auskennen. Aber doch wirklich.
Genau, wir sind da total vollendet. Es gibt auch nichts, was wir nicht wissen. Kommt einfach und fragt uns irgendwas über die
Genau.
Bibel. Wir haben
Aber
immer was zu
nicht übers
sagen.
Leben, da kennen wir uns nicht aus. So viel zu dem Thema Fake News. Ah ja, wo du den Einstieg quasi bei der EM gemacht hast, es steht ja noch ein letztes Spiel der kolumbianischen Mannschaft an. Und die haben ja, total toller Witz, den ich jetzt mache, aber ich kann mir den nicht verkneifen. Ich wollte damit einsteigen, dann kommst du mit Erdogan. Naja. Die haben ja einen Superstar vom FC Bayern, James Rodriguez. Und das Schöne ist ja, wir sind ja auch nicht nur zu zweit, sondern wir haben ja unseren Mittelfeldakteur, der die Bälle verteilt, unseren Jones.
Jones?
Nee, wenn du Jones auf, ne,
Oh Gott, ey, oh Mann, es tut mir leid. Oh.
Ja, es war schlecht und es wird noch schlechter.
Bitte.
Der ist ja quasi unser Mitarbeiter, unser Co-Jones.
Da trinke ich erstmal einen Schluck und schäme mich.
Prost, Jones, der du gerade diese Folge schneidest. Mal gucken, ob es drin bleibt.
Mit Sicherheit. Oh, da fällt mir noch so ein, da wurde ich doch gebeten und das ist ein Fauxpas. Ich habe ja letztens gesagt, oder Jones hat es auch gesagt, da war eine Freundin und die hat erzählt, aber die Freundin, die wollte auch gerne namentlich genannt werden.
Oh, das ist jetzt deine Bühne.
Johannina. Vielen Dank.
Dieser Song
Danke.
Ist nur für dich.
Dieser Song ist für dich. Wir widmen diesen Cast jetzt dir. Es gibt zwar jetzt da dummerweise gar keinen Song, aber wir widmen den Cast dir. Vielen Dank, Johannina. Du hast es möglich gemacht. Du hast uns verkuppelt
Ja.
mit Jones. Wir haben eine wunderbare Dreierbeziehung eingegangen.
Ich nehme noch einen Schluck von meinem alkoholfreien Bier.
Welches
dessen
trinkst du
Marke
denn?
Hier nichts, dessen Marke hier nichts zur Sache tut.
Oh, meinst du, ist es ein Krombacher alkoholfrei?
Hast du es etwa gesehen?
Ja, na klar. In diesen
Ja, ist ja
Standbildern,
schön.
die hier rüberkommen, schon. Ja.
Also, ne, Leute, wie gesagt, spenden, damit dieser Cast besser wird. Simon und ich tauschen uns über Standbilder miteinander aus im Video.
Es ist schon ein bisschen hart. Es ist tatsächlich ein Krombacher alkoholfrei. Finde ich ja ein bisschen komisch, warum sowas. Also ist, Leute, das Ding ist ja mit alkoholfreiem Bier, Lukas,
Ja.
dass ja ein alkoholfreies Bier,
Nicht
der Geschmack ja
ist.
Hauptsächlich sich deswegen verändert, weil der Alkohol fehlt. Surprise, ja.
Aha.
Und
das ist mir noch nicht aufgefallen.
Ja, und das
Ja.
Ding ist halt, wenn du ein Bier machst und im Wesentlichen eine Zutat entfernst, dann heißt es nicht, dass das Bier besser ist. Und das ist so ein bisschen, finde ich, diese Fehlinterpretation bei Bierherstellern. Und es gibt im Wesentlichen, also nach meiner Welt, ja, gibt es im Wesentlichen nur zwei Biertypen, die man alkoholfrei
Du alter
herstellen kann, ohne dass
Relativist.
es ein Fauxpas ist. Und dann gibt es aber noch eine Ausnahmefirma, die hat sozusagen das Patent auf geiles alkoholfreies Bier, ohne dass
Aha.
es. Da komme ich gleich zu. Pass auf.
Wie gleich? Was kommt jetzt?
Das ist jetzt eine Abhandlung. Was ist los? Bier, Leute, alkoholfrei. Ja? Wenn du jetzt ein herbes Bier nimmst, sagen wir mal ein Flens oder ein Jever, ihr da draußen, ihr wisst ja, was ich meine. Flens ist ja ganz cool wegen seinem Korken. Und das alkoholfrei machst, dann geht das, weil sie sind herb. Und das ist tatsächlich das zentrale Ding, ist ein herbes Bier. So, und das funktioniert vom Geschmack her. Es ist nicht so, dass es irgendwie das gleiche Bier ist, ja. Es ist halt auch irgendwie anders, aber es erfüllt ja immer noch das Hauptkriterium, ich will ein herbes Bier trinken. Und dann gibt's noch hier Weizen. Wenn du da den Alkohol rausnimmst, dann spürt man das im Wesentlichen nicht ab. Auch da, weil das Zentrum, der zentrale Geschmack des Weizens, ja, immer noch erhalten bleibt. Aber dann, wenn du dann kommst hier mit einem Pilz und da den Alkohol rausnimmst, dann schmeckt das einfach nach gar nichts. Ist halt für den Arsch. Aber dann gibt's ja noch Clausthaler. Und Clausthaler ist ja ein alkoholfreies Bier. Also das ist ja die Immanenz. Du kannst Clausthaler ja nicht mit Alkohol denken. Das ist ja quasi, ja, genau, existiert ja nicht.
Clausthaler schmeckt einfach so scheiße.
Richtig. Aber es geht. Weil sie machen ja nichts falsch. Die haben ja schon das Produkt so rausgebracht. Scheiße.
Ja, super. Das ist ein Bier für Kleinflugzeugflieger. Ne, so ist doch die Werbung, oder?
Ich erinnere mich nur an diesen Typen mit dieser furchtbar tieffrequenten Stimme, der sagt, warum ich gerne Bier trinke, weil ich gerne Clausthaler trinke. Nee, oder? Sagt er alkoholfrei? Ich müsste mir diese Werbung nochmal angucken. Aber will ich gerade nicht. Ja, wollte ich nur mal erzählen.
Wie auch immer. Ja. Wichtige Informationen. Ja, also ich finde, man kann so ein alkoholfreies Bier auch einfach mal trinken, wenn man den Geschmack mag und es nicht unbedingt als Bier denkt. Aber es ist ein anderes Thema. Ich komme gerade vom Sport, da habe ich gedacht, das passt gerade.
Eine Herrenbrause sozusagen.
Simon, ich weiß nicht, was in deinem Kopf los ist. Aber es ist Party. Das ist doch ein guter Umstand, ja, eine gute Voraussetzung, um unseren Bibeltext zu lesen.
Ja, dann ab ins Partybuch. Der Lukas liest ja heute.
Ja, Markus 10, wup, wup. Leute, es sind nur noch dieses Kapitel und dann 6 und dann sind wir tatsächlich am Ende und haben Markus gelesen. Es ist ein langer Weg. Dieser Weg wird nicht einfach sein, wird kein leichter sein, hat Simon letzte Woche zitiert. Heute kommen wir dem einen großen Schritt näher mit Markus 10, 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie.
Hui.
Prost.
Ja, heute muss ich keine steile These bringen, die hat ja schon Jesus gebracht. Kann eigentlich jetzt nicht mehr schief gehen.
Okay, was ist denn die steile These von Jesus?
Jesus schließt Leute aus, so sieht's aus. So.
Wen schließt er jetzt aus?
Ich hoffe ja immer, dass du jetzt weitermachst. Naja.
Ach so. Immer. Die ganzen Podcast lang. Vielleicht stellst du ja mal den Zusammenhang zur letzten Woche hin.
Also, die Jünger und Jesus sind ja in ein Haus gegangen, nachdem sie aus der Menge kamen und diese ganze Thematik mit Ehescheidungen und Ehe hatten und Jesus da auf so eine gewiefte Art mit einer Gegenfrage das ganze Thema im Wesentlichen gelöst hat oder zumindest er sich nicht in Teufels Küche gebracht hat. Und nach diesem ganzen Plot, wo sie dann aus der Menge herausgetreten sind und in ein Haus gegangen sind, von dem wir nicht genau wissen, welches Haus, aber diesmal ist es wahrscheinlich nicht Petrus Haus, denn sie sind ja nicht in Kapernaum. Da kommen die Jünger nochmal auf ihn zu, ne, und fragen, ja, aber wie ist es denn jetzt gemeint? So, führen also quasi ein unter 36-Augen-Gespräch und dann wird das im Wesentlichen diskutiert, kurz. Jesus erklärt es denen. Und dann ist es aber so, Jesus ist ja immer noch da und Jesus hält sich ja immer noch an einem Ort auf, wo die Menschen ja in Strömen zu ihm kommen. Ne? Wir erinnern uns von den ganz früheren Kapiteln, die ganzen Krüppel und Gelähmten aus dem Volk werden rangeschafft in Schubkarren, auf Tragen. Es ist alles fantastisch, aber die sind jetzt alle durch, ja. Und was haben wir noch über? Kinder. So.
Das ist super, Simon.
Jetzt werden Kinder hergeschafft. Ja, Jesus macht hier eine krasse Keule auf, ja. Also im letzten Vers. Wer kommt in den Himmel und wer nicht? Aber bis wir da hinkommen, gehen wir erstmal in den ersten Vers.
Toller Aufschlag, Simon. Das hast du doch ganz super gemacht. Ja, langsam lernst du. Genau, also du hast ja ganz cool gesagt hier, dass die Besonderheit hier ist, sonst bringen sie immer alle möglichen Leute mit Krankheiten zu Jesus und jetzt bringen sie mal Kinder hin. Und offensichtlich ist das für die Jünger ein Problem, ne? Weil die rasten aus. Sie fuhren sie an, heißt es hier. Ja. Und verstehen offensichtlich nicht, was das soll und finden es bescheuert und vielleicht, ja, man weiß ja nicht wieder genau, wann diese Szene hier anschließt. Das heißt ja nur, und sie brachten, wann auch immer. Eben war Jesus ja mit seinen Jüngern noch privat und sie haben sich ja gefragt, hä, was soll dieser Quatsch eigentlich mit dieser Ehescheidung? Und Jesus hat nochmal sein hartes Wort wiederholt. So, und jetzt kommen auf einmal, wenn du dir das jetzt mal im zeitlichen Anschluss direkt vorstellst, mal einfach nur aus der Luft gegriffen, ja? Mhm. Da klopft es an der Tür. So, die haben gerade diese Schelte bekommen und dann sagt jemand, ey, könnt ihr mal den Meister rausbringen? Wir haben einen Haufen Kinder hier. Er soll sie berühren, bitte. Könnt ihr mal, und die Jünger so, Tür wieder zu. Was für eine Scheiße. Was wollt ihr denn jetzt?
Ja, viel.
Lasst uns. So, und Jesus springt jetzt mal von seinem Sofakissen auf und ärgert sich, ja? Und sagt, jetzt lass die mal rein.
Ja, als er das sah, ne, es ist ein bisschen witzig, das tatsächlich, muss man sich wirklich vorstellen, wie er da das sieht und krass genervt ist. Es ist nicht so ein, ne, sonst hat man ja immer so Situationen, wo er irgendwie so smart so ein bisschen daneben steht und so ein bisschen abwartet, bis dann auch alle Fettnäpfchen platt getreten sind. In diesem Fall, ja, sieht er das und springt halt auf. Und ich finde das ganz cool, weil das mal wieder so eine menschliche Reaktion ist. Weißt du, er ist halt nicht dieser crazy Gottjunge, der da irgendwie erstmal die Situation sieht und so, sondern er hat jetzt mal so eine schöne Emotion. Ja, der Jesus Gott-Boy springt auf und sagt, ey, was soll das? Lass die Kinder rein. Und was geil ist, die Jünger haben ja erst letztes Kapitel, also erst ja im Haus von Petrus, was völlig anderes gelernt. Ja, hier die Kinder, nimm die mal ernst, das sind die Letzten, dann werden die Ersten. Und was haben sie gelernt? Ja. Nix. Klappen. Richtig krass. Okay. Verrückt, oder?
Ich glaube, man muss sich diesen Text, wenn man ihn schon ein bisschen kennt und schon mal gehört hat, wie es der Theologen häufig so geht und irgendwelchen Kirchenhomies, auch nochmal anders anhören. Ja, es ist immer so komisch, wenn Jesus sagt, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Dieses Lutherdeutsch finde ich ziemlich hinderlich an der Stelle.
Ja.
Ich stelle mir das so mit so einem Basler Akzent vor oder so. So, aber Jesus sagt ja, lasst sie her. So, haltet sie nicht auf. Was habt ihr geraucht, würde er wahrscheinlich heute sagen. Was habt ihr eigentlich geraucht, ey? Solchen Leuten wie diesen Kindern gehört das Reich Gottes. Wozu sind wir eigentlich unterwegs? Wozu gehe ich mit euch hier? Wahrscheinlich, ne? Die Jünger sind jetzt wie die Kinder, die um ihn rumstehen und Jesus zieht mal vom Leder, so wie ein völlig fertiger Jugendgruppenleiter. Wozu sind wir den ganzen Weg gegangen, ja? Wenn ihr jetzt schon wieder an dieser Stelle nur Scheiße baut, wenn ihr jetzt die Kinder nicht ranlasst, für die bin ich doch hier. Die Jünger stehen so da und denken, aber wir geben uns doch die ganze Zeit Mühe und immer machen wir was falsch. Das kann ja auch nicht sein.
Ja, das ist auch richtig krass. Die kriegen auch wirklich so viel auf den Sender. Das ist so, ich habe ja am Anfang schon gesagt, des ganzen Podcasts, das Markus-Evangelium ist toll, weil man da sieht, wie anstrengend Jesus ist. Und der regt sich so krass oft auf. Ich meine aber auch zu Recht, die Jünger haben es halt auch echt nicht drauf, die Jungs. Also wie die sich auch nichts merken. Jetzt kann man natürlich sagen, wo haben sie ihre Notizbücher gelassen? Papier gab es ja noch nicht.
Man kann aber mal sagen, ja schön, und wir lesen uns hier die Geschichte von den Jüngern durch, so tageweise oder wochenweise, und dann gucken wir mal, ach ja, das war noch wichtig, ja, die haben ja noch lauter andere Sachen erlebt, aber wir lesen natürlich nur die wichtigen Sachen und sagen, wie kann denn das sein, dass sie das Wichtige übersehen haben bei dem ganzen Alltag? Kann doch gar nicht sein. Wir können es ja nachlesen. Ja, hätten sie mal ein Kapitel zurückgeschlagen im Markus-Evangelium, das ihre Lebensgeschichte darstellt.
Ja, da war doch immer einer dabei, der hat doch das offensichtlich alle aufgeschrieben. Also, da müssen wir nur zu dem Geschichtsschreiber hingehen, der da immer im Off steht.
Ja, super, ich finde deine Art, historische Kritik zu betreiben, ganz toll, Simon.
So bin ich.
Oh Mann. Ja, also, ich finde das schön am Markus-Evangelium, ehrlich gesagt, weil wie viele Situationen gibt es im Leben, wo man denkt, hätte ich mal vor 2 Tagen, letzte Woche, vor 5 Jahren mich richtig verhalten oder das nicht verplant oder hätte ich mich mal dran erinnert, was mir mal wichtig war, wo ich mal mit angefangen habe. So, und das ist doch eine Sache, die im Leben immer wieder vorkommt und das ist doch so gut, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Man merkt einerseits, dass es auch unbequem sein kann, mit Jesus und mit Gott unterwegs zu sein, ja, weil er nämlich ganz genau weiß, was man nicht hingekriegt hat und einem auch immer wieder klar macht, hier, Digga, das ist mein Anspruch. Und es aber trotzdem dieses Wunder ist, dass Jesus mit diesen Jüngern immer weitergeht und am Schluss sogar seine Bewegung auf die Füße und auf die, ne, auf die Schultern dieser Jünger stellt. Dieser Typen, die es halt irgendwie die ganze Zeit verplant haben, die dann auch erstmal wegrennen in alle Himmelsrichtungen, als er gekreuzigt wird, und am Schluss dann irgendwie doch an ihn glauben und bereit sind, sogar Verfolgung zu ertragen, um weiterzuerzählen von ihm. Also, ne, das ist das Wunder, wie Gott mit uns umgeht, dass er mit unseren ganzen Schwachheiten klarkommt, unseren ganzen Verplantheiten. Ich meine, er kann ständig in unserem Leben hin und her blättern und sagen, naja, gestern habe ich es dir doch gesagt. Ja, und vor 3 Wochen hast du doch noch gebetet, bitte. Gib mir endlich eine Möglichkeit, meinen Glauben tiefer zu verstehen. Ja, jetzt habe ich dir eine Krise geschenkt. Und jetzt sagst du, ich kann nicht mit dieser Krise klarkommen. Hast du solche Beispielgeschichten. Mhm. Und hier sieht man halt einfach die Treue Gottes, dass er mit in Jesus mit den Jüngern die ganze Zeit weitergeht.
Ja, absolut. Und ich finde es eine total wichtige Tatsache, die man eigentlich nie genug sagen kann. Nun schaue ich ja so ein bisschen drauf. Ja? Ich bin ja immer so der Typ, der sich dann fragt, was hat das mit unserer Lebenskultur zu tun? Was ich sehr spannend finde, ist, ich weiß gar nicht, wie vielen Leuten das bewusst ist. In Deutschland gibt es ja eine Ausbildungskultur, wo man sagt, man bildet Leute 3 bis 4 Jahre aus. Und wenn ich mich nicht total täusche, ist das ein kulturelles Ding, das so ein bisschen christlich geboren ist, ja, wo man halt mal gesagt hat, hey, wenn ich dich jetzt in irgendwas ausbilde, dann mache ich das 3 Jahre, 4 Jahre. Das ist so ein Leiterschaftsprinzip, das sich so ein bisschen aus der Bibel heraus extrapoliert hat, irgendwann mal. Ich bin da kirchengeschichtlich nicht so fit, dass ich das jetzt irgendwo hin definieren kann. Würde mich aber nicht wundern. Was aber insofern...
Und ich bin handwerksgeschichtlich nicht so fit, um das jetzt zu ergänzen.
Wir sagen einfach mal, das ist so. Ja, was ich aber sehr spannend finde, auch da wieder, ne, geht man mal in andere Länder, wo es quasi diese Ausbildungskultur nicht gibt, diese deutsche Ausbildung, da wird dieser Text halt noch so viel wichtiger. Das ist so ein gesellschaftliches Ding, was man den Leuten da auch immer wieder sagen muss. Und an der Stelle, also zum Beispiel in den USA gibt es ja, werden Leute auch ausgebildet, na klar, aber es gibt halt nicht diese alles umfassende, wenn du jetzt irgendwie einen Job haben willst, musst du jetzt aber auch eine 3-jährige Ausbildung hinter dir haben, sonst klappt das alles nicht. Da kannst du auch als Hinz und Kunz irgendwo anfangen. Was ich aber so cool finde, ist, wenn ich sowas lese, boah, wie cool, ich lebe in einem Land, wo es so eine Prinzip gibt, wo man verstanden hat, ey, jemand muss lange lernen und der muss halt auch tatsächlich Fehler machen dürfen. Und ich habe in meiner Berufsausbildung, ich habe ja eine Berufsausbildung, da habe ich das auch bemerkt, so, was ich da für Sachen gemacht habe. Ich glaube, an meinem 3. Arbeitstag, also nochmal kurz, ich habe Verfahrensmechaniker für Brillenoptik bei der Essilor GmbH gelernt. Und da kriegt man ja so Glasrohlinge. Also damals haben wir noch Mineralbrillengläser hergestellt. Und da kriegst du so Rohlinge, die wurden dann woanders gefertigt und dann kommen die zu uns und dann schleifst du die auf der Innenseite ab und bringst sie in Form, sodass du daraus eine Brille machen kannst oder Brillengläser. Und die Dinger, ey, die Rohlinge haben alleine schon, ich weiß ja nicht, 90 bis 200 Euro gekostet, das Stück. Und ja, wie es halt so ist, ja, als Anfänger, ich glaube, ich habe am ersten oder zweiten Tag direkt 10 Stück zerdeppert oder so.
Oh.
Kommt meine Chefin noch zu mir und zwar so, zieh mir die von ihr Halt ab. Und als ich dann so blass geworden bin, weil ich dachte, cool, jetzt 2 Monate arbeiten, ohne Geld zu verdienen, ist schon nice. Da meinte sie, hey, ist okay. So, also das war ein Scherz, was ich damit sagen.
Das ist aber nett.
Ja, aber wie cool, dass man sowas machen kann. Ey, ich habe das krass gelernt, mach das nicht kaputt. Da sind meine Fingerfertigkeiten auch nochmal echt auf ein neues Level gewachsen in meiner Ausbildung. Aber ich finde es halt so geil, dass man halt einfach da in Deutschland eine Kultur hat, die Leute darin fördert, auch Fehler zu machen. Nicht darin fördert, Fehler zu machen, aber fördert, dass du Fehler machen kannst, um dann einfach zu lernen. Und das ist nicht überall so. Und wie gut ist das? Ja, da bin ich sehr dankbar dafür, hier in diesem breiten Grad zu leben. Das ist schön.
Das ist natürlich ein sehr optimistisches Bild, ne? Also es gibt ja auch viele Branchen, wo es eine Zahl von Betrieben gibt zumindest, in denen die Azubis dann einfach alle möglichen Drecksjobs machen und eben gerade nicht, ne? Also das heißt quasi, die dürfen dann zwar alle Fehler machen, aber sie lernen dabei nicht unbedingt was. Und das ist dann natürlich, ist ja traurig, wenn das so ist. Von daher, hier auch der Anspruch, liebe Handwerkerinnen und Handwerker, bildet eure Azubis gut aus, das sagt Jesus.
Ja. Jesus will es.
Ja, durch den Leute. Mund von Simon zumindest. So. Offenbart. Also, nun kommt ja noch ein großer theologischer Begriff. Ja? Seuchen gehört das Reich Gottes. Das ist ja eigentlich der Begriff des Markus-Evangeliums, man könnte fast sagen, fast aller Evangelien, der die Botschaft von Jesus zusammenfasst. Ne? Also wir hatten das ganz am Anfang, Markus 1,15, dass Jesus sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ne? Weil er halt eben sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist die Grundlage von dem Ganzen. Und in Jesus ist das Reich Gottes nahe herbeigekommen. In Jesus beginnt es, dass Gott unter den Menschen lebt und die Menschen Teil seines Reiches werden. Ja, er sagt auch den Jüngern, das hatten wir im vierten Kapitel, glaube ich, bei Markus irgendwo, wo es um diese Gleichnissachen ging, hat er den Jüngern gesagt, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Ja, euch, den anderen geht es nur in Gleichnissen. Und Jesus sagt ihnen irgendwie, ihr seid Teil davon. So. Und das Reich Gottes hat eben auch immer diesen Charakter, dass es irgendwie zum einen schon da ist und andererseits noch nicht ganz da ist. Und immer mal wieder sagt Jesus was dazu, wie dieses Reich Gottes denn jetzt auch zu dir kommt. Und hier nimmt er sich jetzt mal die Kinder, die wahrscheinlich von ihren Müttern dahin gebracht werden. Und
unneutral, ne? Bestimmt auch von Vätern und so.
Na, ich glaube, also es ist halt in Vers 13 gleich am Anfang ein unpersönlicher Plural, der da ist. Und die Frauen werden im Markus-Evangelium ja nie explizit erwähnt, es sei denn erst in Kapitel 15, wo es heißt, und es waren auch immer viele Frauen dabei. Also von daher gibt es gute Argumente hier zu sagen, hier sind mal wirklich Frauen am Start. Das würde auch noch mehr erklären, warum die Jünger da in ihrem pubertären Leichtsinn sie gleich wieder rausschicken wollen, nach dem Motto, ist Männerrunde hier, was wollt ihr hier eigentlich? So, und Jesus sieht, dass die Frauen hier genau das Richtige im Blick haben, und zwar die Kinder zu Jesus zu schicken, denn solchen gehört das Reich Gottes, und wenn in Jesus das Reich Gottes angebrochen ist, dann müssen diese Kinder, diesen dieses Reich gehört, da auch hin dürfen, und es darf sich keiner in den Weg stellen, dass sie da hinkommen können.
Total spannend, ja, du hast es ja gerade gesagt, so, dass ja Jesus sich die Jünger aussucht und natürlich sich ja auch irgendwie denkt, der nimmt sich die Jungs jetzt daran, denn das werden mal die Chefs, die irdischen Vertreter des Reich Gottes, ja. Die haben, glaube ich, damals, ich weiß, ist ja schon über ein Jahr her, haben wir auch über dieses Thema Reich Gottes gequatscht. Ich kann mich noch erinnern, dass wir es gemacht haben, denn das war in meinem Studium gerade Thema. Dieses Ganze, wie definieren wir Reich Gottes? So, jetzt macht er das und hat einfach unbedarfte Jünger. Jetzt ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Ich weiß nicht, sind wir jetzt zeitlich, sind wir schon bei 2 Jahre und 9 Monate ungefähr so weg, ja. Also so kurz vor Ende. Naja, und das Ding ist halt, was meint Jesus, wenn er sagt, die Kinder, denen gehört das Reich Gottes? Will er sagen, nur den Kindern gehört das Reich Gottes? Oder will er sagen, was ich halt viel eher glaube, was ja auch total eindeutig ist, es gehört da denen, die unbefangen an Gott herantreten, die unbefangen damit sind, zu glauben. Da war das nämlich, wo Jesus im Haus von Petrus, also in Kapernaum, gesagt hat, hey, wenn du jetzt irgendwie ein Kind davon abbringst, an Gott zu glauben, dann kriegst du Stress, ja? Dann kriegst du die Betonfüße. Und das Ding ist halt, das wird jeder irgendwie immer wieder bemerken, in allen Familien, durch alle Schichten, dass Kinder so eine Grundspiritualität haben, immer, einfach weil sie alles glauben. Und auch einfach in Übernatürlichkeit glauben, ganz natürlich. Und das erzieht man Kindern entweder ab oder man behält es bei. Und diese Unbefangenheit, dieses, hey, klar gibt's Gott, weil es gibt einfach die Welt und da ist Gott einfach nicht nur Teil davon, sondern das Zentrum. Das ist so wichtig, weil er damit dieses Beispiel aufmacht. So wie ein Kind halt glaubt, solltest du auch glauben, denn es ist unbefangen.
Ja, du pass mal auf, ne? Jetzt sagt er ja, solchen gehört das Reich Gottes, also mit anderen Worten, Leuten, die so sind wie sie. Ne, und da hast du ja gerade darauf hingewiesen, es gibt da eben diesen Unbefangenheitsaspekt, den man zum Beispiel wahrnehmen kann. Nun sind es ja aber auch konkrete Kinder, die da hinwollen. Und Jesus ist quasi die Repräsentation nach dem Markus-Evangelium, die Repräsentation des Reiches Gottes auf der Erde. Ja, er sagt ja auch an anderer Stelle, wenn ich mit den Fingern die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes mitten unter euch. Ja, was hat er gemacht? Dämonen ausgetrieben, Leute geheilt. Das Reich Gottes ist da, wo Jesus ist. Jetzt wollen diese Kinder zu Jesus, beziehungsweise eigentlich wollen die Mütter, dass die Kinder zu Jesus kommen. Die Kinder haben gar nicht so viel Willen bei der ganzen Geschichte. So, und jetzt sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, also dieses Alarmsignal, passt auf, jetzt kommt die Message. Blink, blink, blink. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, empfängt, ja, da werden Kinder zu Jesus gebracht, ja. Vielleicht so ein bisschen wie, ja, tut mir leid, Jeremy Pascal, du musst auf die Geburtstag von, auf den Geburtstag von der Chantalle, da musst du jetzt hin. Ja, das Kind hat vielleicht gar keinen Bock. Wer weiß, wie die Stimmung war. Oder es hat gerade, vielleicht ist es ein Kleinkind, hat gerade getrunken und wollte pennen. Ja, ich vorhin haben wir unsere Tochter wecken müssen, weil wir los mussten. Ein Geschrei, wie sonst was. Ich wollte schlafen, Herz zerreißen, das hat mir so weh getan. Ja, und die Kinder werden da einfach zu Jesus hingekarrt. Und Jesus sagt, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind. Ja. Völlig ohne Beteiligung.
Also der doch der Aufruf zum Kreuzzug, oder was?
Nein, nein. Ja, wenn du Kreuzzug definierst als, wir gehen irgendwo hin, schnappen uns die Leute und werfen sie vor den Altar. Ja, genau. Dann,
ja. Also, ja, das, ich glaube, das wurde auch am Anfang so betrieben. Kann ich mir gut vorstellen. Noch in den, sagen wir mal, humanistischeren Zeiten.
Humanistische Zeit. Ja, ne, aber was ich damit sagen will, und ich will nicht diesen Weg einschlagen, der da natürlich drin liegt, wenn man so argumentiert, ist, also das Reich Gottes empfangen, ja, wer dieses Evangelium liest und liest es nicht, weil er alles scheiße finden will, was da steht, sondern hat eine gewisse Offenheit dafür und würde gerne Jesus kennenlernen und die Sache mit dem Glauben mal ausprobieren, ja, der liest an dieser Stelle ja nicht, naja, musste halt, sondern er liest, hey, wenn du das Reich Gottes empfangen willst, dann ist der einzige Weg wie ein Kind. Dann ist nicht, ich will das und das und das haben, ich will auf die folgende Weise glauben, ich möchte das und das in meinem Leben ändern, sondern das erste ist, dass du dich dahin bringen lässt. Und dann brauchst du vielleicht Leute, die dich mitnehmen, ja, die den Weg zu Jesus schon kennen, wie die Mütter, die eine Verantwortung übernehmen für dich. Mhm. Oder du brauchst einfach eine Offenheit, wie du schon gesagt hast, ja, dieses Vertrauen, freies Vertrauen und zu sagen, hey Gott, du musst dich mir schon zeigen, ja, ich bin halt wie so ein Kind, das halt nicht zu dir kommen kann, ich kann dich nur empfangen. So, ich warte. Und wenn man es mal positiv liest, was Jesus hier negativ formuliert, der wird nicht hineinkommen, dann heißt es, hey, für, um ins Reich Gottes zu kommen, um zu Jesus zu kommen, kannst du nichts machen. Das Einzige, was du machen kannst, ist natürlich irgendwie dich drauf zu bewegen. Aber drauf zu bewegen heißt letztlich auch dich dahin bringen lassen. So. Und das ist ja eine Erfahrung, die Leute, die zum Glauben kommen, kannst du ja gleich mal aus deiner Perspektive reflektieren, immer wieder machen, dass viele Leute daran beteiligt waren, ihnen überhaupt diese Sache von Jesus irgendwie begreiflich zu machen oder überhaupt interessant zu machen, ihnen einen Weg zu ebnen, ihnen von ihrem eigenen Glauben zu erzählen und damit ganz viel zu schenken, was sie sich nicht geholt haben. Ja, wo sie nichts dran getan haben, außer dass sie dem zugehört haben. Wie ein Kind einfach sich dem aussetzt. Und dass immer noch ein Teil davon auch da ist, wo du einfach nur sagen kannst, krass, da hat Gott einfach in irgendeiner Weise in dieses Leben hineingewirkt. So, also das hat irgendwie Leute verändert auf eine bestimmte Art und Weise, die jetzt beim einen irgendwie übernatürlich wirkt, beim anderen auch einfach nur irgendwie durch die Erzählungen, die sie bekommen haben, einfach ein gutes Gefühl macht und den Eindruck verstärkt, dass das mit Gott wirklich ein tragfähiges Fundament fürs Leben ist. Und das ist ein Geschenk, das du nur empfangen kannst wie ein Kind.
Und genau da stelle ich halt fest, da gibt es ja ein Problem, ne? Also das ist ja, da muss sich ja jeder jetzt, der diesen Cast hört, die Frage stellen, kann ich noch wie ein Kind den Glauben empfangen, wenn ich mir diese zwei Typen Monat um Monat hier anhöre, ja. Die ja alles hier auch mal zerlegen, ja, die dann auch einfach mal hier mit irgendwelchen Grundprämissen darüber fegen und sagen, alles Quatsch.
Ja, alles abrasiert.
Also, das ist schon richtig krass. Also ich würde zwar nicht sagen, dass wir hier einen Kahlschlag machen, aber die Hecke sieht anders aus.
Und ja, der Bart wird getrimmt.
So der Bart wird getrimmt, ja. Und da muss man sich schon mal fragen, also lieber ausmachen jetzt hier den Podcast und den Bart. Muss mich ja selber fragen. Ich habe jetzt Jahre studiert und natürlich, ey, ohne Scheiß, meine ganze Perspektive auf den Glauben hat sich ja insofern geändert, weil ich ja wenig Menschen habe, mit denen ich über den Glauben noch reden kann, wie vor 7 Jahren, so. Da gehe ich, vor 7 Jahren, da hätte ich mit jedem über alles reden können im Glauben. Aber wenn mir heute einer kommt und sagt, boah, weiß ich nicht, ja, ich hatte Probleme, weil mein Marmeladenglas im Supermarkt, da hat Jesus gesagt, geht nicht, weil ist nicht rot genug, wie Blut oder irgend so ein Scheiß. Da versuche ich nicht mit den Augen zu rollen, weil ich den nicht beleidigen möchte, aber es ist halt so, boah, ey, also wenn dein Glaube auf dem Level ist, kann ja auch sein, dass es so irgendwie für dich ist, aber ich habe da echt Schwierigkeiten und es liegt halt daran, dass ich halt einmal Erfahrung gemacht habe, vielleicht jetzt nicht so viel Erfahrung wie andere, aber vielleicht auch mehr Erfahrung als andere wiederum. Aber vor allem dieses ganze Reflektieren des Glaubens, dieses ganze sich Fragen stellen und Antworten holen von anderen, klügeren Leuten, ey, da gehst du ja in Gefilde rein, in Perspektiven, in eine Weitsicht, aber auch an anderen Stellen in der Engsicht, die macht ja diesen einfachen, unbefangenen, kindlichen Zugang ja nahezu unmöglich.
Ja, aber guck mal, Simon, das ist doch der Grund, warum das hier so schön formuliert ist. Das Reich Gottes sollst du wie ein Kind empfangen, aber du sollst kein Kind bleiben. Ja, du sollst erwachsen werden in deinem Glauben. Aber die Beziehung, auf der das Ganze basiert, ist die kindliche Beziehung. Das wird auch bleiben, würde ich sagen. Weil die Beziehung, die du hast, ist ja die Beziehung zu Jesus. Ja, der ist ja das Reich Gottes mitten unter uns. Und durch den Heiligen Geist heute noch unter uns wirksam und erfahrbar und manchmal auch nicht erfahrbar, aber trotzdem glaubbar, weil er uns die Möglichkeit gibt, die Kraft zu glauben. So, und du sollst den Glauben wie ein Kind empfangen, aber trotzdem auch erwachsen werden. Schließlich sind das hier die Mütter, die die Kinder hinbringen. Ja, wenn die Mütter auch alle so wären wie die Kinder, dann wäre keiner hingegangen. So, da hätte jeder halt irgendwie wahrscheinlich irgendwo an irgendeiner Brust gehangen. Will mir jetzt gar nicht vorstellen. Das braucht eben Kinder und Erwachsene. Und für mich ist die Stoßrichtung hier eine andere. Ja, Jesus macht den Jüngern ganz klar, wehret ihnen nicht. Und jetzt reden wir mal über Christen und über Kirche, ja?
Ja.
Unsere Aufgabe ist es, nicht im Weg zu stehen. Ja, unsere Aufgabe ist es, vielleicht auch die Kinder hinzubringen, die Leute, die diese erste Glaubenserfahrung machen. Das kann unsere Aufgabe sein. Es kann aber auch gut sein, dass andere Leute das machen und wir im Weg stehen. Und die andere Frage ist, wo stehen wir im Weg? Und stehen wir vielleicht da und haben bestimmte Erwartungen, was jemand glauben muss oder vielleicht auch, was jemand kulturell gut finden muss, damit er in unsere Gemeinschaft aufgenommen werden kann. Und ich glaube, da gibt es sowohl bei Leuten, die sich eher liberal einordnen würden, als auch bei Leuten, die sich sehr fromm einordnen würden, eine große Bandbreite von Sachen, die im Weg stehen. Ja, wo du dann irgendwie die richtige Musik mögen musst, ja, wenn du in den Gottesdiensten vorkommen willst, wo du dich auf die richtige Weise verhalten musst. Und zwar entweder, meinetwegen, um jetzt mal ganz breit Stereotypen aufzumachen, ja, wo du entweder für Weltfrieden sein musst und gegen die Bundeswehr oder wo du oder wo du auf keinen Fall Sex vor der Ehe haben darfst und mit Homosexualität nicht mehr am Rande zu tun haben darfst. Ja, also weißt du, da gibt's eine ganze Menge von Sachen, die im Weg stehen, wo dieses Ding, was Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, ja, nicht und zu deiner Theologie, sondern zu mir, gar nicht möglich ist.
Und da würde ich, ja, ich würde sogar, deine Stereotypen sind absolut richtig, die du da beschreibst, ich würde sogar lieber noch ein bisschen feiner werden und nicht die krassen groben machen, weil ich finde, da werden mir viele zustimmen und manche werden sagen, oh, aber ich würde da immer feiner werden, insofern, dass ich halt sehe, so, ey, christliche Kultur, diese ganze Lebenskultur von Christen, die ist ja für mich schon ein totaler Schmerz im Arsch. Es tut mir echt leid, ey, wenn ich in eine Kirche komme und da überall Blumen stehen und alles irgendwie schön bunt ist, ey, da kriege ich die Krise. Ey, wirklich, das ist so, ich bin, ohne Scheiß, heute habe ich trainiert. Ich habe heute gepumpt und ich habe war laufen und habe geschwitzt wie so ein Tier, ja. Und danach habe ich mir einen Proteinshake reingezogen. Also der eine oder andere weiß, wie ich meine Wochenenden verbringe und es ist halt nicht, dass ich bunte Bilder male und Blumen pflücke. Ja, Leute, ey, also es ist halt so, dieser Lebenskultur, jetzt wird halt einer sagen, ja lass die doch, klar kann ich ja auch lassen, aber das ist halt etwas, was etwas ausdrückt und es ist nicht schlimm, es ist auch nicht schlecht, aber wenn du eine Kirche machen willst, wo Simon Malo reinpassen soll, also ich kenne diese Kirche nicht, tut mir echt leid, ey. Und ich möchte da auch nochmal sagen, es ist ja nicht so, dass ich mir das damit leicht mache und sage, ja, gibt halt die Kirche nicht und dann ist es so. Tatsächlich leide ich darunter, dass ich eigentlich keine Kirche habe, in der ich mich sehr heimisch fühle. Aber ehrlich gesagt, ey, wenn es eine Kirche gäbe, wo ein paar vernünftige und nicht billig zersetzende, kaputte, olle Leder, also ein paar vernünftige braune Ledersofas stehen und in der Mitte eine Zigarrenbox. Ey, ohne Scheiß, wenn du mit mir den ganzen Abend eine Zigarre rauchen willst und mit mir auf über Gott reden.
Alter.
Digga, Alter, dann würde ich komplett ausrasten. Es geht nicht darum, dass ich Zigarre rauchen muss, okay? Sondern es geht halt darum, wie ist das Ambiente? Und wie ist das Ambiente? Nimmt mich das ernst? So, nimmt mich das als Persönlichkeit an? Gibt es mir etwas an die Hand, damit ich mich zu Hause und wohl fühle? Und ich fühle mich nicht zu Hause und wohl in einem Kindergarten. Ich arbeite mit Obdachlosen. Es ist so, das ist so eine völlig andere Welt und so. Und ich will nur sagen, diese Feinheit, was, und da geht es mir auch nicht nur um Design einer Kirche, sondern auch eben alles andere, wie man miteinander umgeht und umarmt man sich und gibt sich einen Knutscher links, rechts. Das kann ich halt alles nicht haben. So. Das ist so, das ist für mich einfach so diese Schwierigkeit. Ich glaube, dass Christen sich auch klar machen müssen, dass ihre Lebenskultur eine christliche Lebenskultur ist. Und Hillsong hat eine christliche Lebenskultur und Willow Creek hat eine christliche Lebenskultur. Und völlig egal, wie offen du als Kirche bist, du hast immer eine Kultur, die mitbringst und die Frage, die du dir stellen musst, wie sehr hilfst du versehentlich jemanden, die über, wenn er in den Raum reintritt? Und ich sage mal, man wirft immer ein Netz aus, das die Leute bedeckt und du musst dich halt einfach fragen, hey, kann ich gucken, dass es nicht zu schwer wiegt? Kann ich gucken, ob ich das denjenigen abnehme, falls ich das Gefühl habe, es tut ihm nicht gut und trotzdem kann er rein? Das ist etwas, was du abspülen musst. Da musst du ganz empathisch auf Menschen zugehen und passiert zu selten.
Ja, es ist ja natürlich auch schmerzhaft, wenn man sich das jetzt mal wirklich vor Augen führt, dann muss man auch sagen, ich muss eine ganze Reihe von meinen Lieblingsgewohnheiten und Götzen und meinen Träumen davon, wie ich mir das vorstelle, wie Kirche sein soll oder wie mein Glaube sein soll und wie Gemeinschaft gelebt werden soll da drin, über Bord werfen und sagen, hey, ihr seid zwar nett, ich mag euch Vorstellungen, aber ihr seid nicht hilfreich. Ne? Also ich als Beispiel jetzt, ich habe ja jetzt vor 2 Wochen eine ganze Menge Gemeinden besucht und geguckt, wo ich mein Vikariat machen kann und so. Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal denke, wie ist hier so die Gemeindekultur? Komme ich hier eigentlich vor? Kann ich mit der Art, wie ich predige zum Beispiel hier, die Leute erreichen? Das ist natürlich zum einen richtig, ne? Man hat eine bestimmte Herangehensweise und das soll auch irgendwie kompatibel sein. Andererseits muss man auch sagen, Bullshit, ja? Ich soll doch nicht so predigen, wie ich das gerne mache und wie ich glaube, dass es total viele Leute erreicht, sondern ich soll so predigen, dass es die Leute hier erreicht. Und ne, das ist immer wieder das Ding. Nicht unsere Träume von Kirche verwirklichen. Da muss ich mal sagen, Entschuldigung, alle missionarisch gesinnten Theologinnen und Theologen, die gerade zuhören, was sollte es euch geben? Ja. Eure Aufgabe ist nicht, den geilen Gottesdienst zu machen, der euch immer schon vorschwebt, sondern eure Aufgabe ist es, dahin zu hören, wo die Leute sind und zu sehen, was brauchen die eigentlich. Ja, und das kann was völlig anderes sein. Das kann natürlich auch genau das sein, was ihr euch gerade vorstellt. Das ist eine Frage des Hinhörens. Aber weißt du, wir müssen einfach diesen ganzen Ballast auch mal über Bord werfen, die ganzen Sachen, die wir geil finden. Wir müssen, wie Jesus sagt an anderer Stelle, ne, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit es wachsen kann. Und so müssen auch manche von unseren Vorstellungen, unseren Träumen und unserem Gedanken, die Christentum zu laufen hat, sterben, damit es wachsen kann mit anderen Leuten. Und das geht jetzt nicht nur um den Gottesdienst, wo dann die missionarische Gemeinde 3 neue Besucher hat, ja, die dann erstmal überfahren werden, wer seid ihr denn? Von allen gefragt. Ja. Oder wo dann die Besucher irgendwie im Taufgottesdienst, ja, 95% Nicht-Kirchenmitglieder, alle klatschen nach dem Lied. Ja, und dann regen sich die 5% Christen aus der Gemeinde auf, wo sollen das, ja, wir wollen missionarisch sein, wir wollen die Leute erreichen, aber jetzt klatschen die auch noch, verhalten sich gar nicht so wie Kirchenmenschen. So, das geht auch schon los bei dem normalen Verhalten untereinander und im Christsein im Alltag.
Es ist, glaube ich, nicht nur ein Problem von Christen, also da möchte ich ja nicht immer, also ich möchte mal nicht nur auf die Christen
drauf. Es ist halt ein typisch menschliches Ding.
Gruppendynamischer Prozess.
Christen sind Menschen.
Christen sind Menschen, Leute.
Echt?
Wow. Revealed. Ja.
Investigativ herausgefunden von Offenbart. So. Für euch. Könnt ihr zitieren bei Twitter. Ja. Macht mal ein schönes Bild.
Christen sind Menschen. Naja, und ich glaube, das ist ein gruppendynamischer Prozess, aber das ist eben, was ich dann den Christen vorwerfe an der Stelle. Nicht, dass sie so sind, sondern dass sie missionarisch sein wollen, aber es nicht sind. Da ist wirklich 6 Sätzen, Leute. Und zwar einfach nur aus diesem Missverständnis heraus zu sagen, wir sind missionarisch und deswegen machen und wir machen ganz viele tolle Sachen und deswegen klappt das. Genau. Und genau an der Stelle eben vom Pferd zu fallen.
Ja, aber andererseits eben auch, kannst du es auch mit einer weniger frommen Formulierung, ja, nicht nur missionarisch ausdrücken, sondern eben auch gesellschaftsrelevant, ja. Willst du möglichst für viele Menschen da sein, gesellschaftsrelevant sein und helfen? Aber letztlich beginnt das eben bei den Leuten und nicht bei deinen Vorstellungen.
Ja. Weißt du, und deswegen werfe ich zum Beispiel Fußballclubs nicht vor, dass sie nicht Basketball spielen. Obwohl da vielleicht Basketballspieler wären, die wären total gerne bei FC Bayern München. Ja.
Wow.
Aber geht leider nicht, weil die alle 11 Leute da in der Mannschaft keinen Bock auf Basketball haben. Dann geht der Basketballer wieder von dann, obwohl sie den besten Basketballer der Welt hätten haben können. Ja, ist halt, Leute, ist halt nicht deren Aufgabe, Basketball zu spielen.
Ist halt ein FC, ein Fußballclub.
Richtig.
So. Da muss man dann zum Ballsportclub, zum BSC gehen.
Und dann könnte man im Umkehrschluss halt sagen, okay, wenn die Christen vielleicht sich sowas auch mal bewusst machen, in welchem Sport spielen wir denn eigentlich? Und da mal was Positives. Ich habe das durch dich festgestellt. Damals, Lukas.
Halleluja.
Jetzt packe ich mal was aus.
Der alte Lukas war noch gut.
Damals, als es mit einem Mädel in meinem Leben nicht geklappt hat und ich war ganz, ganz schrecklich traurig und der Lukas hat mich noch vorher beraten, da meinte ich noch zu ihm, ja, und ich lerne jetzt so eine Frau kennen. Und da sagte er noch zu mir, Simon, du bist so bereit wie noch nie für eine Frau. Dann habe ich mich ans Herz gefasst und sie angesprochen darauf. Das war ganz schlimm. Und da hat der Lukas gesagt, Junge, komm nach Hamburg. Und da war gerade Kirchentag. Und ich habe irgendwie auch einfach auf diesen Kirchentag in Hamburg festgestellt, ey, das ist halt irgendwie auch alles so landeskirchlich und hier sind krasse Spinner, aber eigentlich ist es auch irgendwie geil, weil hier sind so viele Leute, die macht das total glücklich. Das, was ich als triste Landeskirche oft sehe, macht total viele Leute froh. Und wenn ich halt irgendwie mit der Perspektive in Kirchengottesdienste, diese mit der Orgel und diesen alten Liedern und so reingehe und feststelle, eigentlich, das macht was mit den Menschen mehr als ich sehe, weil es halt nicht die Kultur des Ausrastens gibt, sondern die Kultur des Andächtigseins, was ich jetzt nicht verhöhnen möchte, dann stellst du fest, die Landeskirche spielt halt Fußball und die Evangelikalen, die spielen halt Basketball und die Sekten spielen halt Football.
Aber alle mit Ball.
Alle mit Bällen. Auch wenn die Sekten dummerweise den Ball komisch geformt haben. Ist nicht rund, Leute.
Grandioses Bild, danke Simon, das hilft mir jetzt sehr.
Ja. So, dann ist doch gut, ja. Dann können die sogar mit diesem komischen, krumm und schiefen Ball versuchen zu treten und dann fliegt der nie geradeaus.
Ja, wäre schön, wenn man miteinander spielt und nicht gegeneinander.
Ja.
Ich glaube, dass gerade bei diesem Thema Hinhören, das immer zwei Seiten hat. Einerseits musst du immer als Gemeinde hinhören nach dem Motto, wo steckt eigentlich unser Herz? Ja, was brauchen wir eigentlich, um unseren Glauben zu leben? Und andererseits, wie können wir das, was wir immer schon vorgegeben haben, was wir einfach immer so machen, wie wir es bisher machen, so bewusst gestalten, dass wir das nicht nur deswegen machen, weil es schon immer so war, sondern dass wir es deswegen machen, weil es gut ist. Und zwar nicht nur als Tradition, sondern auch als Zukunftsweg. Ja, und da musst du auch sagen, wenn immer weniger junge Leute kommen sollten, was ja gar nicht bei allen Gemeinden so ist, aber was ja ein allgemeiner Trend ist in vielen Orten, dann vielleicht sollten wir mal was machen, was irgendwie zukunftsträchtiger ist, damit auch andere Leute das, was wir lieben, kennenlernen. Und für uns Christen würde ich immer behaupten, auch wenn es häufig überlagert ist durch Kultur, ist das Zentrum eben das Reich Gottes, personifiziert in Jesus Christus. Und daran Anteil zu haben, ist doch das Geile. Die ganzen Kulturen, die sich darum bilden, ja, die bestimmte Musik favorisieren oder irgendwelche bestimmten Formen von Gottesdienst oder irgendwelche Hauskreise oder irgendwas, das ist alles dem Wandel der Zeiten unterlegen. Und da sollte man sich nicht dran klammern, weil wenn das Schiff untergeht, dann sollte man den Rettungsring kennen. Und den gibt's auf jedem Schiff. Und dann sollte man sich ein neues Schiff basteln, meinetwegen. So. Das Hauptding ist ja, dass wir Kirche sind, weil wir Kirche von Jesus sind. Und das wäre mir so der einzige Begrenzungspunkt, wo ich sagen würde, ne, alles hinhören geht so weit, dass ich immer frage, wie kann ich diese Nummer hier machen, dass ich nicht im Weg stehe, dass Jesus bei den Leuten bekannt wird. Mehr kann ich auch nicht machen. Und Jesus geht ja auch so mit den Leuten um. Ja, die Kinder kommen jetzt an und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. So, er erwartet überhaupt nichts, er macht keinen Test, ja, er fragt nicht erst ab, wie geht das Vater unser, dass er an dieser Stelle noch gar nicht eingeführt hat. Er fragt auch nicht, wo kommt ihr denn her oder wie ist dein Name oder warum heißt du Peter und nicht Ulrike.
Du siehst doch aus wie eine Ulrike, Junge.
Ja, eben genau, Junge. So, er herzt sie, er zeigt ihnen einfach Liebe, er legt die Hände auf sie und segnet sie. Er gibt ihnen Liebe und Segen. Er verbindet sie mit seinem Herzen und mit Gott. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, ja, die Leute zu lieben, auch wenn sie nicht so sind wie wir und wenn wir es vielleicht sogar bescheuert finden, wie die in unseren Glauben vielleicht sogar missverstehen im ersten Moment. Ja, und dass wir sie segnen, dass wir sagen, hey, dein Leben liegt in Gottes Hand.
Ja, und ich würde sogar mal sagen, ey, da sind jetzt ein bisschen Drama, ja. Da sind Kinder bei, kann sein, dass der Jesus, der liebe Jesus, der hat die gesegnet und geherzt und ein Jahr später stirbt das Kind an irgendeiner Scheißkrankheit oder so, ja. Hey, darum geht's halt nicht. Es geht nicht um, jetzt bist du gesegnet, jetzt gehst du steil, ja, sondern das ist halt egal so. Es steht auch überhaupt nicht, es ist halt auch nicht Thema hier. Ja. Was passiert jetzt mit den Kindern? Wächst ein Kind irgendwie ein vierter Arm oder so? Drei reichen ja schon.
Ja.
Ja, und ich finde,
so ein Hanuel.
Und ich finde, da musst du dir auch einfach mal klar machen, darum geht's halt nicht. Es geht nicht um Leistung und es geht Gott nie um quantitativen, qualitativen Erfolg, ja. Das ist alles egal. Und das macht es vielleicht auch so schwer zu fassen, aber ich denke mir immer so, dann find doch Frieden darin, dass du keinen Stress hast.
Ja.
Find mit Kirche, mit deiner Gemeinde Frieden, find mit keiner Gemeinde Frieden, ja. Aber such einfach mal den Frieden in Gott, in Gottes Reich. Ja, nimm das einfach an. Und fertig.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Fertig sozusagen.
Fertig.
Nächste Woche gehen wir dann von den Ärmsten der Armen, den Kindern, zu den Reichsten der Reichen. Und von der Frage, wie soll ich dich empfangen, wie ein Kind, zur Frage, wie kann man ins Reich Gottes hineinkommen. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Bogen. Bis dahin ist aber für heute
das Ende
angesagt. Leute, wir danken euch ganz herzlich für die Kommentare, die ihr geschrieben habt in der letzten Woche. Und wir danken euch sowieso immer für alle Kommentare, die ihr schreibt. Das ist immer so ein großer Genuss für uns. Ich freue mich. Habe heute gerade wieder auf offenbart Twitter geguckt. Und da gab es einen Kommentar für mich, Lukas. Hat mir mal zugestimmt. Ja, und das ist super. wenn wir euch aus irgendwelchen Gründen nicht konkret antworten auf irgendwas, seid nicht traurig. Wir lesen es und freuen uns und zu gegebener Zeit gehen wir da auch immer gerne drauf ein.
Wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr das natürlich gerne über unseren PayPal-Button auf unserer Seite machen. Aber viel lieber als das würden wir uns darüber freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und euren Freunden von Offenbart erzählt und sagt, da geht's um Werte und Bibel und naja, es klingt nerdig, aber es ist ganz okay. Bis dahin.
Möge der Bart mit euch sein.
Und bleibt wertig.
Ja.